Das Neurotoxin, der grünen Mamba, ist auch für den Menschen sehr gefährlich. Nach einem Biss ist eine sofortige Behandlung mit einem artspezifischen Schlangenserum absolut überlebensnotwendig. Das Gift umfasst eine Vielzahl von Inhaltsstoffen. Neben der neurotoxischen Wirkung kommen auch Cardio- und Zytotoxine vor. Die nur im Gift der Mamba-Arten enthaltenen Dendrotoxine blockieren und so weiter. In der Folge kommt es zu Herzrhythmusstörungen, zu Lähmungen. Und die tödliche Dosis dieses Giftes beträgt bei einem durchschnittlichen Menschen bereits 10 bis 20 Milligramm. Soweit Zitat aus Wikipedia. Das war die erste Runde unserer Einleitung. Zweite Runde. Was ist eigentlich die gerechte Strafe oder die gerechte Konsequenz, wenn jemand die Hauswand mit Farbe beschmiert? Sei es hier in der Gemeinde oder bei eurem eigenen Häusle. Was ist eigentlich die gerechte Strafe dafür? Bitte? 10 Sozialstunden, also Arbeitsleistung, genau. Aber die erste, ich würde mal sagen, die erste Konsequenz, die da greifen sollte, ist natürlich, wenn das irgendwie möglich ist, dass der Schädigende die Farbe wieder abmacht. Ja, er muss das also irgendwie rückgängig machen. Also die erste Maßnahme ist sicherlich die, dass man versucht, den Schaden wieder rückgängig zu machen, wenn das möglich ist. Wie ist es denn, wenn jemand auf dem Aldi-Parkplatz euren Kotflügel eindellt? Was ist denn da die gerechte Strafe oder Folgemaßnahme, die da getroffen werden muss? Ja, Schaden melden und so weiter, klar. Rausmachen, rückgängig machen geht in dem Fall nicht, zumindest nicht vom Laien. Da braucht man schon einen Fachmann. Das heißt also, da muss eine Geldleistung erbracht werden, um den Schaden zu beheben. Also man kann den Schaden rückgängig machen, man kann eine Geldleistung aufbringen. Was ist denn die gerechte Konsequenz oder Strafe, wenn dich jemand auf das Übelste beschimpft und verletzt? Rückgängig machen? Geht das? Geldstrafe? Ja, vielleicht. Schmerzensgeld? Oder wie wäre es denn mit, wenn du mich beschimpfst, dann habe ich das Recht, dich auch zu beschimpfen? So als Ausgleich? Ist das ein guter Ausgleich? Schafft es die, stellt es die Balance wieder her? Nicht wirklich, gell? Ihr merkt, wir könnten jetzt Stufe für Stufe höher steigen mit dieser Szene. Was ist eigentlich die gerechte Strafe oder der gerechte Ausgleich, wenn das und das? Wenn jemand dein Kind überfährt? Gibt es da überhaupt noch irgendwie eine Art von Gerechtigkeit? Gibt es da überhaupt noch irgendeine Art von Ausgleich? Wir spüren, es gibt Dinge, die lassen sich nicht wieder gut machen. Die lassen sich nicht rückgängig machen. Die lassen sich nicht durch Geld irgendwie ausgleichen. Die lassen sich auch nicht durch eine lebenslange Gefängnisstrafe wirklich aus der Welt schaffen. Wirklich bewältigen. Es gibt Dinge, wo die Gerechtigkeit, die sogenannte Gerechtigkeit, sich mehr oder weniger darauf beschränkt, dass man die Schädiger von der Gesellschaft fernhält. Und auch die sogenannte Gerechtigkeit schafft nicht wirklich eine Befriedigung im Herzen der Opfer. Das erleben wir immer wieder dort, wo die Todesstrafe vollzogen wird. Da dürfen ja die Opfer oder auch die Hinterbliebenen ja dabei sein und sich an dem Anblick weiden, wenn der Täter hingerichtet wird. Und ganz viele Untersuchungen zeigen, dass das den Opfern oder den Angehörigen gar nicht hilft. Das hilft ihnen nicht. Wenn wir so über diese Dinge nachdenken, dann merken wir, diese Welt, unsere Welt leidet an einem tiefen, tiefen Schaden. Diese Welt leidet unter Dingen, die wir an einer Störung oder an vielen Störungen, die nicht nur so die Oberfläche unseres Lebens tangieren, sondern irgendwo das Wesen unseres Lebens, das Wesen unserer Existenz berühren. Ein Schaden, der nicht wieder gut gemacht werden kann. Wir können Dinge, die Entsetzliches angerichtet haben, oft nicht wieder gut machen. Du kannst sie nicht ungeschehen machen. Du kannst es nicht rückgängig machen. Und du kannst es auch nicht durch eine Ersatzhandlung ausgleichen. Diese Art von Schaden, die wir in unserer Welt, in unserem eigenen Leben beobachten, die nennen wir gemeinhin Schuld. Und im Blick auf Gott, wenn sich das auf das Verhältnis zu Gott bezieht, nennen wir diesen Schaden Sünde. Und was ist eigentlich, wenn ich selber so ein Schuldiger bin? Ja, es ist ja immer die eine Sache, dieses Phänomen Schuld aus der Perspektive zu betrachten. Ich bin das Opfer. Aber es gibt ja auch Dinge, wo ich der Schuldige bin. Wo ich solchen Schaden anrichte oder angerichtet habe. Da ist Schuld da. Dieses Thema des heutigen Gottesdienstes und unserer Predigtreihe Transformation, Veränderung, in der wir gerade drin sind, das Thema von heute heißt Transformation durch Vergebung. Veränderung, Transformation durch Vergebung. Das kann man ja aus zwei Blickrichtungen anschauen. Entweder ich vergebe jemandem, ich gewähre jemandem Vergebung oder ich empfange Vergebung. Und in der Vorbereitung ursprünglich hatte ich eigentlich mal vor, beide Aspekte miteinander zu betrachten heute in diesem Gottesdienst, habe dann aber in der Vorbereitung gemerkt, es geht überhaupt nicht. Es ist viel zu groß, viel zu schwer, viel zu gewichtig, dieses Thema, als dass wir das in eine Predigt packen. Und deshalb möchte ich mich heute darauf konzentrieren, wie ist das eigentlich, wenn ich der Schuldige bin? Es geht also nicht darum, ich schenke jetzt Vergebung. Ich möchte das zu einem anderen Zeitpunkt dann mit euch nachholen, also über das Thema sprechen, wie vergebe ich anderen, sondern es geht heute um dieses Thema, ich brauche Vergebung. Und wie kann das gehen? Schuld ist ein massives Hindernis für Transformation. Schuld lähmt. Schuld blockiert, besetzt uns, hält uns gefangen. Schuld macht krank. Schuld bindet mich an die Vergangenheit. Schuld schließt Türen, legt in Ketten und setzt mich ins Gefängnis. Jetzt sind wir in der dritten Runde und kehren wieder an den Anfang zurück. Schuld ist Gift. Schuld ist Gift. Schuld vergiftet mein Leben. Schuld vergiftet aber auch das Leben anderer, nämlich das derer, an denen ich schuldig geworden bin. Schuld hindert Wachstum. Schuld tötet Leben und hindert das Leben. Schuld ist lebensgefährlich, geistlich betrachtet. Schuld ist letztlich sogar tödlich. Es gibt, das ist die gute Botschaft heute Morgen, es gibt ein von Gott gesetztes, gewährtes, bestimmtes Antiserum gegen Schuld. Es gibt ein Gegenmittel, es gibt ein Gegengift, so sagen wir manchmal landläufig, es gibt ein Gegenmittel gegen Schuld. Das hat Gott so bestimmt und angeordnet. Und es ist das einzige Gegenmittel gegen Schuld. Du kannst verschiedene andere Mittel ausprobieren, um mit der Schuld fertig zu werden. Du kannst sie wegrationalisieren, du kannst sie verdrängen, du kannst versuchen, sie zu vergessen, du kannst sie kleinreden, du kannst alles Mögliche dafür verantwortlich machen, das wird dir nicht helfen. Ja, so wie bei der grünen Mamba, da werden Zersetzungsprozesse in deinem Leben sich fortsetzen. Da gibt es Herzrhythmusstörungen, da gibt es Störungen in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Gott und in deiner Beziehung zu anderen Menschen. Du kannst Schuld nicht rückgängig machen. Es gibt nur ein Mittel gegen Schuld, das ist Vergebung. Schuld muss vergeben werden. Oder sie bleibt für immer bestehen. Für immer wirksam, für immer giftig. Ohne Vergebung gibt es keine Heilung. Kein Leben, kein Wachstum, keine Transformation. Vergebung ist das von Gott vorgesehene Gegengift, Gegenserum, gegen Schuld. Warum das so ist, das würde jetzt zu weit führen, dass in tiefen Gedankengängen mit euch zu diskutieren und zu erörtern. Aber eins müssen wir wissen, bevor wir tiefer in dieses Thema einsteigen. Gott selbst hat sich hineinbegeben in die giftige Wirkung unserer Schuld, indem er stellvertretend in Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um dieses Gegenmittel der Vergebung wirksam zu machen. Gott selbst hat sich unter Hingabe seines eigenen Lebens geopfert, um ein Gegenmittel, um ein Antiserum zu schaffen für deine und meine Schuld, für die Schuld der ganzen Welt. Gott gibt sich in den Tod. Dieses Kreuz, wir sind ja in der Passionszeit, dieses Kreuz ist das zentrale Symbol des christlichen Glaubens, weil Gott dort Vergebung und Versöhnung geschaffen hat, ein Antiserum geschaffen hat gegen das Gift der Schuld und der Sünde unter Einsatz und Hingabe seines eigenen Lebens. Gott redet nicht nur einfach über Schuld. Gott tut etwas dagegen. Er hat sich selbst in den Tod gegeben, um uns zu befreien. Lass uns eine erste Bibelstelle miteinander anschauen, 2. Korinther 5, Vers 19. Dort schreibt Paulus, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das hat Gott getan. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, zum Antiserum, zur Gegenkraft gegen die Sünde, gegen die Schuld, damit wir geheilt werden können von unserem giftigen und tödlichen Schaden. Das ist die Grundlage von Vergebung. Das ist die Basis, auf der wir heute Morgen darüber nachdenken möchten, über das Thema Vergebung. Wenn ich mit meiner Schuld weiterlebe, wenn ich so tue, als ob ich die wegdrängen, wegschieben kann, dann passiert das, was mit dem Gift passiert. Und wenn wir die nächsten Verse aus Psalm 32 miteinander lesen, dann können wir das so richtig spüren, was für einen Prozess der Psalmbeter da beschreibt. Das hört sich ganz ähnlich an, wie ein giftiger Prozess, der da abläuft. Da schreibt nämlich der Beter: Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Das ist der Prozess. Das ist das, was passiert, wenn wir unsere Schuld nicht loswerden. Wenn wir unsere Schuld wegdrängen, kleinreden und verharmlosen. Denn, so schreibt der Peter, als ich das mit mir rumgetragen habe und nicht losgeworden bin, da sind meine Gebeine verschmachtet. Das ging mir dreckig, das macht mich fertig, es macht mich kaputt. Und er fährt aber fort, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Nicht bekannte Schuld, stumpft unser Gewissen ab. Wir gewöhnen uns daran. Das Gewissen, im Lateinischen und Griechischen sind da zwei Begriffe, die heißen so viel wie Mitwisser. Es gibt in uns einen Mitwisser. Wir sind nicht nur Täter, wir sind nicht nur Handelnde, sondern wir haben sozusagen in uns drin sowas wie so eine Videokamera, die da ständig dabei ist. Und die alles, was wir tun, weiß und mitfilmt und die uns damit konfrontiert. Unser Gewissen konfrontiert uns mit dem, was wir getan haben. Das ist ein Mitwisser. Der kommentiert das, sagt, hey, das war jetzt nicht in Ordnung. Du fühlst dich jetzt deshalb so schlecht, weil du und so weiter. Und wenn wir diesen Mitwisser systematisch zum Schweigen bringen, dann stumpft unser Gewissen ab. Dann werden wir unempfindlich. Dann wird es uns immer öfter passieren, dass wir schlechte Dinge tun und gar nichts mehr dabei denken. Du kannst dein Gewissen nur zum Schweigen bringen, wenn du es im buchstäblichen Sinne totschlägst. Wenn du es zum Schweigen bringst, indem du diesen Mitwisser totschlägst. Das hat verheerende Konsequenzen für unser Leben. Wir haben vor 2 Wochen in der Predigt hier darüber gesprochen, dass Transformation dann möglich ist, wenn wir die Vergangenheit annehmen. Aber manchmal können wir unsere Vergangenheit nur annehmen, wenn wir unsere Schuld bekennen. Wenn wir endlich das ausräumen, was uns kaputt macht. Ich möchte ein paar Schritte noch mit euch anschauen. Wie kann das gehen? Wie könnte das funktionieren? Was ist dabei wichtig, was ist dabei zu beachten? Ich möchte einen Gedanken weitergeben, der heißt einfach in den Spiegel schauen. Ich wollte neulich meiner Frau einen Kuss geben und irgendwie habe ich gemerkt, dass ihr das nicht so angenehm war. Und dann habe ich sie gefragt, hey, ist was los? Was ist denn los? Du hast da noch Zahnpasta hängen. Ich habe dann trotzdem noch einen Kuss gekriegt. Aber ihr wisst doch, so geht's uns doch manchmal. Da hängt uns, muss ja nicht so sein wie bei L'Oreal, dass wir ständig die Nudel da irgendwo kleben haben. Aber wir sehen uns ja normalerweise nicht. Wir sehen ja, wie wir selber aussehen, nur wenn wir in den Spiegel schauen. Deshalb ist gut, bevor man auf die Bühne geht oder unter Menschen, dass man nochmal in den Spiegel guckt, Mensch, kann ich mich raustrauen? Und es gibt einen Spiegel, in den wir schauen müssen, damit wir konfrontiert werden mit dem, wie es wirklich aussieht in unserem Gesicht, aussieht in unserem Leben. Der Jakobus schreibt von diesem Spiegel in der nächsten Bibelstelle, Jakobus 1. Er sagt, seid aber Täter des Wortes, und er meint da das Wort Gottes, und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und jetzt redet er von diesem Spiegel, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sich im Spiegel anschaut und dann wieder weggeht und vergisst, wie er wirklich aussieht. Das heißt, der Jakobus sagt hier, das Wort Gottes, die Bibel, es ist ein Spiegel. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann merkst du plötzlich, wow, ich bin gar nicht so toll, wie ich das immer denke. Ich werde konfrontiert mit dem, wie Jesus sich eigentlich vorgestellt hat, dass ich sein sollte. Ich werde mit dem konfrontiert, was die Bibel Sünde nennt. Und ich merke plötzlich, hey, das geht mich ja an. Das Wort Gottes ist ein untrüglicher Spiegel. Ich brauche ihn, um meine Schuld zu erkennen. Warum? Weil ich mich so oft an meine Schuld gewöhne. weil ich mein Gewissen schon abgestumpft habe, weil ich manche Dinge für völlig normal halte, die Bibel, die Gott eigentlich selber gar nicht normal findet. Und ich kann dir sagen, die Bibel zu lesen, ist etwas absolut Gefährliches. Du merkst plötzlich, wo du überall hier deine Flecken und deine Sachen hast, die da nicht hingehören. Du siehst plötzlich, wie du aussiehst. Die Bibel gibt Gott die Gelegenheit, aufzudecken in deinem Leben und dein totes Gewissen wieder zum Leben zu erwecken. Das ist ein gefährlicher Prozess, aber er ist notwendig. Also, das war der erste Gedanke, in den Spiegel schauen. Der zweite Gedanke, bei Gott anfangen. Schuldbekenntnis beginnt immer damit, dass ich Gott meine Schuld bekenne. Das haben wir auch im Psalm 32 gerade gelesen. Da bekannte ich dir meine Schuld. Gott ist die erste Adresse. Ich kann euch sagen, wenn wir nicht lernen, unsere Schuld vor Gott zu bekennen, der uns unbedingt und bedingungslos liebt, werden wir es auch nicht schaffen, unsere Schuld vor Menschen zu bekennen. Wenn wir schon vor Gott, der die Arme weit öffnet und uns bedingungslose Vergebung zusagt, wenn wir schon da nicht unsere Schuld bekennen, den Mut aufbringen und das mal auszusprechen und sagen, Gott, ich bitte dich um Vergebung, das war nicht richtig. Vergib mir bitte, wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir das nie auch schaffen, uns bei Menschen zu entschuldigen. Gott ist die erste Adresse. Nicht nur, weil ihm jedes Menschenleben gehört und weil immer dann, wenn wir ein Geschöpf schädigen, wir auch den Schöpfer schädigen, sondern Gott ist die erste Adresse, weil ich bei ihm auch einen Schutzraum habe, wo ich das mal üben kann, wo ich das mal auch loswerden kann, was mir auf der Seele liegt, was mich belastet. Und weil das Bekenntnis vor Gott auch sowas ist wie so ein Filter, wo ich im Gebet mit Gott sortieren kann, was gehört jetzt wirklich auch in den zwischenmenschlichen Bereich. Welche Schuld ist jetzt nur zwischen Gott und mir und welche muss ich wirklich auch bekennen vor Menschen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle, dass wir Gott unsere Sünde bekennen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir mit unserer Schuld zu Gott kommen? Die Bibel sagt uns, dass Gott uns jederzeit und ohne Bedingung vergibt. Als Jesus am Kreuz hing, es haben ihn Männer gekreuzigt, man weiß das aus der Geschichte, das waren die sadistischsten Soldaten der römischen Armee. Viele normale Soldaten haben sich geweigert, Kreuzigungen durchzuführen, weil das so eine furchtbare, traumatisierende Erfahrung ist, auch für die Kreuziger. Und man weiß, dass die Kreuziger, dass das besonders sadistische, quälerische Menschen waren. Man würde heute sagen, aus unserer heutigen Perspektive, das waren die Psychopathen der römischen Armee. Das waren die, denen das Spaß gemacht hat, anderen zuzugucken. Und als Jesus am Kreuz hing, schaut er diese Menschen an und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr, da wird offenbar, was im Herzen von Jesus drin ist. Du kannst ja lange dein Herz verstecken, aber wenn du gefoltert wirst, wenn du körperlich gefoltert wirst, dann kommt wirklich das zum Vorschein, was in deinem Herzen ist. Dann kannst du dich nicht mehr verstellen. Was kommt zum Vorschein, als Jesus gefoltert wird? Die pure Vergebung. Die reine Vergebung. Vater, vergib ihnen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir Jesus am Kreuz anschauen, dann wissen wir, dass Jesus, dass Gott uns vergibt, dass er ein Herz voller Vergebung hat und dass keine Schuld zu groß ist. Kein Verbrechen zu schlimm, keine Sünde zu unsagbar, als dass wir sie nicht zu Gott bringen und ihn um Vergebung bitten könnten. Was hindert dich? Was hindert dich heute, mit deiner Schuld zu Gott zu kommen? Wo hast du Dinge vergraben in deinem Leben, wo du denkst, die darf niemand sehen, noch nicht mal Gott? Was hindert dich, zu diesem Jesus zu gehen und einfach mal reinen Tisch zu machen und zu sagen, bitte vergib mir? Ein nächster Punkt. In diesem Prozess können Menschen auch eine große Hilfe sein. Manchmal geht es mir so, und andere Menschen haben mir das auch so berichtet, wenn ich Gott um Vergebung bitte, manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass ich vergeben bekomme. Manchmal klebt so die Schuld an mir, die Sünde, und ich krieg sie nicht los, weil ich vielleicht mir selber nicht vergeben kann, weil ich es einfach nicht glauben, nicht fassen kann. Und dann gibt es eine unglaublich hilfreiche Einrichtung, die heißt Beichte oder Seelsorge. Da kann ich das vor einem Menschen aussprechen. Und dieser Mensch kann mir dann sagen, im Namen Gottes, deine Sünden sind dir vergeben. Auch dazu zwei Bibelstellen aus Matthäus 16 und Johannes 20. Da sagt Jesus zu Petrus, ich will dir die Schlüssel des Himmelsreich geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und die andere Bibelstelle sagt im Grunde genommen das Gleiche. Es gibt die Vollmacht der Sündenvergebung auch durch einen anderen Menschen, durch einen Bruder oder durch eine Schwester, wo mir jemand sagen kann, ich sage dir das jetzt nicht, weil ich dich so mag oder weil ich das so gern mache, sondern weil das Gott mir so aufgetragen hat. Im Namen Gottes, deine Sünden sind dir vergeben. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Bruder oder in der Schwester ist stärker als der Christus in mir. Damit wollte er sagen, ich kann mir das manchmal nicht selber so sagen, weil ich das selber gar nicht so glauben kann, aber wenn es mir der Christus im Bruder, im Gegenüber sagt, dass meine Schuld jetzt vergeben ist, dann, das ist stärker, das kann ich annehmen, das kann ich glauben. Und ein letzter Gedanke. Wie mache ich das denn jetzt konkret, wenn mir auch bewusst wird, dass ich Menschen um Vergebung zu bitten habe? Also nicht nur Gott, sondern wenn ich Menschen um Vergebung bitten muss. Wie mache ich das? Ein paar Überlegungen noch dazu. Wenn euch jetzt Dinge bewusst geworden sind, hey, ich muss auch vielleicht heute Mittag oder morgen spätestens zu einem Menschen hingehen, gegen den ich gesündigt habe. Und ich möchte das ansprechen, ich möchte um Vergebung bitten. Wie mache ich das? Der erste Gedanke, nicht aufschieben. Nicht aufschieben. Jesus hat mal gesagt, wenn du in einem Worship-Gottesdienst bist und es ist so richtig coole Musik und es ist gerade absolut eine obercoole Atmosphäre und es ist so richtig schön im Gottesdienst und dir fällt ein, dass du mit einem Menschen eine Sache bereinigen musst, dann geh sofort aus dem Gottesdienst und bring das in Ordnung. Also nicht lange warten. Gottesdienst ist nicht so wichtig, wie Dinge klären, wie Schuld zu bereinigen. Also ich möchte noch ein paar Gedanken weitergeben. Wie können wir das wirklich auf eine gute Art und Weise machen? Erstens, ich konzentriere mich auf meinen Anteil, auf mein Versagen. Ich rede nicht über das, wo der andere vielleicht auch an mir schuldig geworden ist. Das ist sein Problem. Ich sage nicht, du aber auch, sondern ich rede von dem, was ich falsch gemacht habe. Zweiter Gedanke. Ich verzichte auf jedes Aber. Auf jedes Aber. Ich verzichte auf jede Rechtfertigung durch mildernde Umstände oder was ich auch immer anführen könnte zu meiner Verteidigung. Drittens. Ich verharmlose nicht. So schlimm war es ja eigentlich auch nicht. Muss ja auch nicht immer so empfindlich sein. Viertens, ich gebe dem anderen die Gelegenheit, seinen Schmerz auszusprechen. Das ist vielleicht der schwierigste Punkt. Ich gebe dem anderen wirklich die Gelegenheit, seinen Schmerz auszusprechen. Das ist der Punkt, wo vieles schiefläuft. Weil manchmal der andere so eine Einladung dann als ein Angebot versteht, gleich wieder in Angriff zu gehen. Und das ist dann der Moment, wo ich dann ja in der Gefahr stehe, dann auch wieder auf den Angriff zu reagieren. Aber das zerstört dann das eigentlich. Ich muss mich diesem Wagnis aussetzen, dass der andere mir wirklich sagen kann, was für einen Schmerz ich ihm zugefügt habe. Denn meistens will ich das gar nicht wissen. Ich möchte nur eine peinliche Situation bereinigen. Ich möchte nur irgendwie ein Verhältnis kitten, damit es irgendwie wieder so ist, wie es war. Aber eigentlich möchte ich gar nicht wissen, wie weh das dem anderen wirklich getan hat. Ich muss ihm die Gelegenheit geben. Ein nächster Gedanke. Ich drücke meinen Schmerz darüber aus, dass ich den anderen verletzt habe. Es muss mir wirklich leid tun. Ja? Wir sagen oft so, es tut mir leid, aber es tut mir nicht leid. Ich sage das nur. Aber es geht darum, dass ich auch meinen Schmerz zum Ausdruck bringe, dass es mir wirklich weh tut, dass ich den anderen getroffen habe. Und dann, ich spreche die Bitte um Vergebung wirklich aus. Nicht nur Entschuldigung, sondern es tut mir leid. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Ich muss diese Bitte aussprechen. Ich muss dem anderen auch die Gelegenheit geben, mir zu vergeben. Ein weiterer Gedanke, ich gebe dem anderen Zeit. Nicht alles kann sofort vergeben werden. Ich gebe ihm die Zeit, die er braucht, um mir diese Vergebung auch wirklich zuzusagen. Wenn die Vergebung ausbleibt vom anderen, das passiert manchmal, dass der andere nicht vergeben kann oder will, dann ist das letztendlich seine Verantwortung. Das ist dann nicht mehr meine Verantwortung. Und ein letzter Gedanke, ich versuche eine Wiedergutmachung. Das ist oft nicht möglich, das haben wir am Eingang schon erwähnt. Aber wenn es ansatzweise geht, ist es gut, wenn ich es versuche. Das ist keine Bezahlung. Das wäre ein Missverständnis. Es ist eine Geste. Es ist ein Bemühen, dem anderen zu zeigen, es ist mir wirklich wichtig, dir zum Ausdruck zu bringen, dass es mir leid tut und dass es mir nicht egal ist. Ich signalisiere dem anderen, ich kann dich nicht entschädigen, aber gibt es etwas, was ich für dich tun kann, damit du wirklich spürst, dass du mir wichtig bist und dass mir das selber nahe geht. Zum Schluss, wer mit Schuld aufräumt, dessen Leben wird leicht. Dessen Leben wird leicht. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als mit Schuld aufzuräumen. Ich habe das selber schon oft erlebt in meinem Leben. Dort, wo ich wirklich um Vergebung gebeten habe, Gott oder Menschen, dass ich wieder frei wurde. Frei für meine Beziehungen, frei in meiner Beziehung zu Gott. Psalm 103, den möchte ich jetzt mit euch gemeinsam beten, ein paar Verse. Ihr dürft dazu aufstehen. Psalm 103, Vers 2 bis 5, da ist von Vergebung die Rede und da ist aber auch von einem Transformationsprozess die Rede. Seht ihr den in Vers 5? Das ist eine wunderbare Transformation. Diese Transformation, die geschieht, wenn Schuld vergeben wird in unserem Leben, der deinen Mund fröhlich macht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Das ist das, was Gott uns schenken möchte. Wenn Schuld vergeben wird, wenn wir sie zu Gott bringen, wenn wir sie loswerden und wenn wir unsere Beziehungen klären. Und deshalb lasst uns einfach gemeinsam jetzt diese Verse laut miteinander beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen.
Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und weil dieser Gottesdienst ziemlich gut durchgetaktet ist, singen wir jetzt kein Lied, noch nicht, sondern möchten gleich die Gelegenheit geben für Berichte, für eure Erfahrungen, die ihr in den 40 Tagen gesammelt habt bisher.